Die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG unterstützt als Betreiberin von U-Bahn, Bus und Tram in München das Ökomagazin Rainbow bei LoRa.
Panama, das kennen viele vielleicht durch den Panama-Kanal oder weil der Janosch, der Autor, da ein schönes Kinderbuch geschrieben hat mit dem Tiger, der da nach Panama wollte. Jetzt habe ich jemanden dran, die ist in Panama. Das ist die Henriette Walz, die hat bei uns schon einige Beiträge für unsere Sendung gemacht und jetzt ist sie eben in Südamerika. Ja, Henriette, was machst du eigentlich in Panama?
Ich mache eine biologische Doktorarbeit an der LMU und im Rahmen derer sind wir hier gerade auf Feldforschung. Unsere Fische, mit denen wir arbeiten, das sind erst eine Art von schwach elektrischen Fischen, die elektrische Felder produzieren, um ihre Umwelt wahrzunehmen und zu kommunizieren. Diese Fische kommen nur in Südamerika vor und nördlichstes Vorkommen ist Panama und wir sind jetzt quasi dabei, diese Fische in der Wildnis zu beobachten.
Schwach elektrische Fische? Kriegt man da einen Schlag, wenn man die anfasst oder was muss ich mir darunter vorstellen?
Nee, also deswegen heißen sie schwach elektrische Fische, weil die Felder sind so schwach, dass man sie eigentlich nicht fühlen kann, selbst wenn man ihnen sehr nahe kommt. Im Gegensatz dazu benutzen eben die stark elektrischen Fische ihre Felder, um ihre Beute auch zu lähmen und da würde man das dann in der Tat merken.
Okay, und warum haben sie so ein schwach elektrisches Feld, die Fische?
Sie nehmen eben die ganze Zeit dieses Feld auch wahr und über Verzerrungen und Veränderungen dieses Feldes nehmen sie erstens ihre Umwelt wahr. Also immer wenn ein Objekt in das Feld kommt, das irgendeine andere elektrische Leitfähigkeit hat als Wasser, merken sie das eben über Veränderungen ihres eigenen Feldes. Und genauso machen sie es dann in der Kommunikation. Da verändern sie ihr Feld dann und die anderen Fische nehmen das wahr.
Okay. Also die können sich einerseits unterhalten, quasi mit ihren Artgenossen, ohne dass sie, weil Fische sind ja naturgemäß stumm.
Stimmt auch nicht ganz. Es gibt auch akustisch kommunizierende Fische.
Okay.
Aber das ist nicht das Thema.
Aber in der Regel sagt man ja sprichwörtlich, die Fische sind stumm und ihr untersucht eben Fische, die via schwachem Strom miteinander kommunizieren. Und wie ist das, wenn da was in die Nähe kommt, das könnt ihr auch wahrnehmen, oder? Was kein Fisch ist jetzt.
Ja, genau. Wenn es jetzt zum Beispiel ein Stein ist, der ist weniger leitfähig als Wasser, da wird das Feld an der Stelle des Steines schwächer und außenrum stärker. Dadurch bildet sich so ein sogenanntes elektrisches Bild auf dem Körper des Fisches und das nimmt er eben auch wahr.
Ach so. Wir sind ja da optische Menschen und das geht bei uns halt über die Augen und bei dem bildet sich so ein elektrisches Bild quasi über den ganzen Körper hinweg.
Genau. Die Rezeptoren sind über den ganzen Körper verteilt, deswegen nennt man das eben elektrisches Bild, der Schatten quasi, der sich auf das auf den Körper wirft durch ein Objekt. Ja.
Im Radio kann man sich das ja nur schwer anschauen. Gibt es dazu auch ein Video, wo man das sich mal näher angucken kann?
Ja, wir haben ein Video gemacht mal über unsere Forschung. Das kann man sich angucken, wenn man auf Vimeo geht und meinen Namen da eben eingibt.
Ja, was war denn das Besondere jetzt, als ihr eure Feldforschung draußen im, ich nehme an, Regenwald gemacht habt?
Ja, also es war insgesamt eine sehr spezielle Erfahrung. Wir waren dort untergebracht in einem Dorf von Indigenen, also wirklich mitten im Urwald in der Region, die an Kolumbien grenzt, nennt sich Darien. Da gibt es noch sehr viel primären Regenwald und wir waren da eben untergebracht in einem Dorf ohne Elektrizität, ohne Wasser. Ja, es war schon eine sehr spezielle Erfahrung und unsere Arbeit war dann eben an einem kleinen Nebenfluss des großen Flusses, der dort durchfließt, des Chuconacas. Der Nebenfluss war relativ klein und da haben wir dann eben unsere Fische auf verschiedene Art und Weise beobachtet.
Sehr gut. Und das Ziel, was ihr bei der Reise hattet, eben mehr rauszufinden und es zu dokumentieren, das hat hingehauen, war es erfolgreich?
So wie wahrscheinlich bei jeder Exkursion gibt es dann immer nochmal Hindernisse, die man gar nicht erwartet. Also zum Beispiel war bei mir ein Problem, ich habe die Fische gefangen und dann Experimente mit denen gemacht in solchen Coolern, die man benutzt, um Lebensmittel kalt zu halten oder so. Und habe denen dann dort andere Kommunikationssignale vorgespielt und geguckt, wie sie antworten auf diese Kommunikationssignale.
Ja.
Und das Problem bei mir war, dass ich nur Weibchen gefangen habe. Mhm. Und in diesen Arten ist es so, dass hauptsächlich die Männchen kommunizieren. Also wirklich ein Problem, was wir vorher überhaupt nicht erwartet haben, dass wir nur Weibchen
haben. Verstehe. Hast du quasi ein weibliches Händchen gehabt, als du die Fische gefangen hast?
Ja, woran das liegt, müssen wir noch rausfinden.
Ja, verstehe. Und hast du die, wenn du sagst fangen, mit einem Netz gefangen oder mit einer Angel oder wie?
Nee, mit einem Netz. Also es ist, ja, man kann die Fische ganz gut lokalisieren, indem man einfach mit einer Elektrode ins Wasser geht und die Elektrode an Audiolautsprecher anschließt, dann hört man die Signale.
Aha.
Und damit kann man die dann ganz gut lokalisieren, dann weiß man genau, wo einer ist. Es ist relativ schwer, die zu fangen, weil die nachtaktiv sind und sich tagsüber eben gut verstecken im Wurzelgeflecht oder unter Blättern, deswegen ist es sehr schwer, die zu fangen, aber dadurch, dass man sie halt sehr gut lokalisieren kann, ist das ganz gut.
Perfekt. Dann nutzt ihr quasi diese elektromagnetischen Wellen, die die ausstrahlen, um sie zu orten und im richtigen Moment müssen wir dann eben mit dem Netz zur Stelle sein.
Wenn Ihnen das LoRa-Programm gefällt, spenden Sie uns. Wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter 480-2851. 480-2851.
Ja, im Regenwald seid ihr da und du hast auch gesagt, es ist noch recht ursprünglich. Bei uns in der Umweltdebatte wird ja auch immer über Regenwald in dem Zusammenhang gesprochen, dass man sagt, okay, wird sehr viel abgeholzt, mehr als nachwächst und es geht eine Menge an Artenreichtum verloren. Wie schaut es denn bei dir in der Gegend aus, in Panama, wo du gerade bist?
Ja, also erstmal möchte ich nochmal sagen, du hast ja auch schon gesagt, die meisten Leute kennen Panama vom Panama-Kanal oder Janosch und haben nicht so im Kopf, dass Panama wirklich eines der Länder ist mit dem meisten Regenwald überhaupt. Also in Zentralamerika sowieso, aber auch in ganz Lateinamerika ist es nach dem Amazonasbecken der größte Regenwaldabschnitt, den es überhaupt hier noch gibt.
Ja, vielleicht zur Orientierung für unsere Hörer. Panama ist etwa ein Viertel der Fläche von der Bundesrepublik, also vielleicht so groß wie Baden-Württemberg und Bayern zusammen.
Genau, und es liegt eben genau an der an dem Übergang von Nord- und Südamerika, also das südlichste Land von Zentralamerika.
Verstehe.
Und genau, es gibt auch dadurch auch eine sehr hohe Artenvielfalt, weil es sowohl die Einflüsse aus Nord- als auch aus Südamerika bekommt. Das ist also ein sehr spezieller Ort hier. Mhm. Es ist auch speziell, weil er besonders gut untersucht ist. Es ist so, dass in Panama vor allem in den letzten 50 Jahren sehr viel verloren ging von dem Wald. Also vor 50 Jahren waren noch 70% des Waldes Regenwald. Heutzutage sind es noch 43%. Oh. 43% ist immer noch ziemlich viel.
Ja.
Und davon ist eben 70% noch primärer Regenwald, also wirklich ein sehr hoher Anteil.
Ja.
Und die größte Abholzung war dann so in den 80er, 90er Jahren. Der Hauptgrund für diese Hauptabholzung war, wie man das auch aus anderen Regionen kennt, die Viehhaltung, die eben sehr viel Platz in Anspruch nimmt. Was ich zu diesem Aspekt nochmal ganz interessant finde, ist, dass diese Indigenen, bei denen wir untergebracht sind, sich vor 100 Jahren darauf geeinigt haben, keine Viehhaltung zu betreiben, weil die so viel Platz in Anspruch nimmt. Also das finde ich ganz interessant. Die haben das sehr weitsichtig eigentlich entschieden damals und überlegen sich jetzt aber, das zu kippen. Das ist auch so ein Aspekt, wo ich gespannt bin, wie sich das entwickeln wird in der Zukunft.
Mhm. Was ist denn die Motivation, dass die jetzt überlegen, die Viehzucht aufzunehmen? Wirtschaftliche Interessen oder was steckt dahinter?
Also was die uns erzählt haben, war, dass sie meinen, dass sie doch für ihre Kinder Milch bräuchten. Ich weiß nicht, wie sie auf diese Idee gekommen sind. Wahrscheinlich haben sie das irgendwie gehört.
Mhm.
Und da sie ja keinen Strom haben, kann sie eben nicht so gut Milch kaufen und lagern.
Mhm.
Aber auf jeden Fall, von offizieller Seite ist es so, dass in den letzten Jahren die Abholzung etwas zurückgegangen ist. Gerade in der Region, wo wir aber sind, an der Grenze zu Kolumbien, ist es im Moment etwas spannend, weil dort sehr viele Infrastrukturprojekte geplant sind. Es ist so, dass es ist auch eine sehr spezielle Region.
Yeah.
Man kennt ja, die Panamericana führt von Nordamerika, von Alaska bis Südamerika nach Argentinien.
Das ist ein Highway, eine Autobahn, oder?
Genau, eine Autobahn, die durch ganz Amerika führt.
Verstehe.
Aber gerade hier ist sie unterbrochen. Und das hat wahrscheinlich auch mehrere Gründe. Der Regenwald ist eben besonders dicht.
Ja.
Und andererseits ist es eine sehr instabile Region, weil sehr viel Drogenhandel stattfindet und auch sehr viel Konflikte mit den kolumbianischen Guerilleros sind, die dazu führen, dass Leute flüchten, die wiederum benutzen das Gebiet als Rückzugsstation und so weiter. Und es ist aber jetzt eben geplant, da doch eine Straße durchführen zu lassen und auch einfach die Region mehr zu erschließen. Und es ist sicher für die Leute dort sehr wünschenswert. Das Problem ist aber eben, dass so Projekte natürlich im besten Fall von Ökologen begleitet werden und überwacht werden, dass sie so stattfinden, dass sie am wenigsten auf den Regenwald Auswirkungen haben. Und das ist aber im Moment eben schwierig, weil es so instabil ist, dass viele Leute in manchen Regionen von Darien einfach nicht arbeiten können.
Wie meintest du jetzt, dass die Leute nicht arbeiten können?
Ja, weil es einfach zu gefährlich ist.
Aha, die Ökologen können da nicht so das begleiten, weil es gefährlich ist, die Arbeit zu tun.
Ja, also einfach, weil es öfters Überfälle gibt von den Guerilleros, von den Drogenhändlern.
Ja. Wie ist es eigentlich für euch? Ihr seid ja da auch etwas ab vom Schuss. Habt ihr mit den Guerilleros auch schon Erfahrungen machen müssen?
Nee, und ich hoffe, das bleibt doch so.
Ja, da wollen wir auch die Daumen drücken. Ja, das waren jetzt wunderbare Aspekte, fast von der anderen Seite der Welt, aus Mittelamerika, aus Panama, die Henriette Walz. Ich sage ganz lieben Dank, Henriette, wünsche dir und deinen Kolleginnen und Kollegen noch einen schönen Aufenthalt und dass du trotz Guerilleros wohlbehalten wieder zu uns nach München zurückkommst.
Ja, vielen Dank dir und bis bald.
Die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG unterstützt als Betreiberin von U-Bahn, Bus und Tram in München das Ökomagazin Rainbow bei LoRa.